2015. Es waren, ich bin mir nicht ganz sicher, was das für ein Wettkampf war, aber es war auf jeden Fall 2015 im August. Es war auch in Peking. Gab es so Leichtathletik-Wettkämpfe. Und zu dem Zeitpunkt war noch der Sprinter Usain Bolt aktiv, der, ich glaube, immer noch bisher schnellste Mensch der Weltgeschichte. Und er hatte gerade seinen 200-Meter-Lauf gemacht, hatte auch gewonnen und war jetzt auf der Ehrenrunde unterwegs, um seine Goldmedaille in Empfang zu nehmen. Ja, das macht der Athlet dann so, der läuft nochmal so eine Ehrenrunde, also läuft nicht wirklich, aber geht dann und winkt den Massen zu. Und ein Kameramann, der war auf einem Segway unterwegs, also diese Dinger, mit denen man hervorragend hinfallen kann, also auf zwei Rädern, und fährt so ganz nah an ihn heran und filmt ihn und will halt den Moment erfassen, wie Usain Bolt so dann den Massen zuwinkt. Und während der Kameramann so fährt, verliert er plötzlich mit seinem ganzen Equipment das Gleichgewicht und das Segway fährt so quasi von hinten, ja, so kippt quasi so um und haut Usain Bolt komplett um. Also der ist wirklich komplett umgefallen, das kann man auch immer noch im Internet finden, diese Videos, ganz amüsant. Der Sportler hat es mit Humor genommen, weil es war sein letztes Rennen, er musste danach nicht mehr antreten. Deswegen hat er das relativ gelassen aufgenommen, aber es war ein Moment, wo man dachte, jetzt quasi der wichtige Teil geschafft, jetzt nur noch die Goldmedaille abholen und da darf eigentlich nichts mehr schief gehen. Und dann geht plötzlich doch alles schief. Und so einen ähnlichen Moment, aber wesentlich dramatischer, wesentlich brisanter und vor allem, und das ist davon können wir ausgehen, davon möchte ich auch ausgehen, wesentlich wichtiger als eine Goldmedaille in einem Sportevent zu bekommen, etwas wesentlich Wichtigeres und auch Eindrucksvolleres haben die Jünger Jesu erlebt, als sie mit ihm unterwegs waren in den letzten Tagen seines Dienstes auf dieser Erde. Und so möchte ich auch die Botschaft mit den Worten betiteln, fast gekrönt, doch dann gestolpert. Wie Jünger Jesu scheitern können und wie unser Herr Jesus darauf reagiert. Kurz zur Vorgeschichte. Jesus war in Jerusalem eingeritten, am Palmsonntag, oder wir nennen diesen Tag so. Die Massen haben ihm zugejubelt, die Jerusalemer Bevölkerung plus Reisegäste haben ihm zugejubelt. Das Passafest stand kurz bevor. Das heißt, die Stadt war nicht nur voll von Bürgern, die Stadt war auch voll von Passanten, von Menschen, die angereist waren, um das Passafest mit den Familien zu feiern. Jesus hatte in Jerusalem einige Tage verbracht, er hatte dort gelehrt, er hatte dort mit den Jüngern Zeit verbracht, er hatte über zukünftige Dinge gesprochen. Und es waren eindrucksvolle Tage für die Jünger, davon gehe ich ganz fest aus. Und dann kam der Donnerstag und das Passamahl wurde gehalten. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass ihn herzlich danach verlangt hatte, dieses Mahl mit seinen Jüngern zu halten. Und er hält das Passamahl und setzt dann auch das Abendmahl ein. Also ein neues Mahl, ein neues etwas Neues, das zum Gedächtnis dienen soll. Wir lesen das im Lukas-Evangelium oder grundsätzlich alle Evangelisten berichten davon. Und da setzt Jesus dieses Mahl ein, das wir auch heute wieder halten möchten. Ja? Und nach dem Mahl überschlagen sich die Ereignisse. Und zwischen den Zeilen können wir das bei Lukas besonders facettenreich lesen oder generell bei den Evangelisten, wie sich die Jünger verhalten und wie Jesus sich verhält. Und da passiert einiges. Ja? Im Dialog, es passiert einiges in den Aktionen, die dort passieren. Und das Erste, was passiert, ist, dass die Jünger, nachdem Jesus am Tisch schon einen Verräter angekündigt hatte, fangen sie an zu diskutieren, wer der Größte von ihnen ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie sie auf dieses Thema gekommen sind, von Verräter zu wer ist der Größte, aber irgendwie funktioniert das und wir alle kennen das aus unseren alltäglichen Gesprächen auch. Man ist irgendwann bei einem Thema und fragt sich, wie ist man da hingekommen. Und die Jünger haben dann darüber diskutiert, wer ist wohl der Größte. Jesus greift dieses Thema auf, begegnet ihnen dort. Darauf gehe ich noch nicht so sehr ein. Und dann kommt unsere erste Situation, unsere erste Szene, die ich hier zum Einstieg in das Thema und in die Predigttexte heute lesen möchte. Und wir werden uns drei Passagen aus dem Kapitel 22 anschauen im Lukas-Evangelium. Drei Passagen aus dem 22. Kapitel. Und wir beginnen mit den Versen 28, 29, 30. Das ist so ein Stück weit die Einführung in unsere Situation. Es ist mitten in der Geschichte. Aber für unsere Betrachtung ist es gewissermaßen der Einstieg. Lukas 22, ab Vers 28. Ihr aber, spricht Jesus, seid es, und er spricht hier zu seinen Jüngern, und er sagt, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich bestimme euch, wie mein Vater mir bestimmt hat, ein Reich, damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich und auf Thronen sitzt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Wenn man das so liest und erstmal so ganz grob auf diese Situation eingeht, dann ist das schon etwas, das erstmal durchaus aus der Jüngerperspektive runtergehen könnte wie Öl. Das hört sich wirklich gut an. Ja, die Jünger sitzen hier mit Jesus. Das Thema Verräter war sicherlich noch irgendwo im Hinterkopf. Okay, da passt irgendwas nicht. Man merkt auch von der Dramatik, nimmt es zu. Aber dann sagt Jesus diese Worte und es klingt wieder so, okay, alles richtig gemacht. Wir sind Jesus nachgefolgt. Wir haben viel Entbehrung auf uns genommen. Wir haben viel auch durchgemacht mit Jesus. Wir haben viel gesehen. Und jetzt gibt uns Jesus dieses verheißungsvolle Wort, dass er mit uns in seinem Reich regieren will, dass er... Und er sagt es hier, ihr werdet auf Thronen sitzen. Das ist etwas, das sehr positiv ist. Das klingt erstmal sehr, sehr gut. Und man könnte sagen, Mensch, das wäre doch eigentlich ein super Punkt, um jetzt hier einen Strich zu machen. Aber Jesus redet noch weiter. Und das ganze Thema ist hier noch nicht zu Ende. Und es geht weiter. Und er wendet sich jetzt mehr an Simon Petrus. Und alle Situationen, die wir gleich betrachten werden, sind Situationen, bei denen Petrus so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Und er wendet sich an Petrus und Vers 31 bis Vers 34 lesen wir jetzt als nächstes. Und er sagt Folgendes. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Und jetzt kommt der Part, den wir gleich besonders betrachten. Er aber sprach zu ihm, also Petrus sprach zu Jesus, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Jesus beginnt mit etwas verwirrend ermutigenden Worten, habe ich das mal bezeichnet. Und wir werden auf diese Worte nochmal eher zum Ende der Botschaft wieder eingehen. Wir werden sie noch etwas näher betrachten. Aber fürs Erste können wir festhalten, dass auch Petrus zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz verstanden haben wird, was das zu bedeuten hatte. Und der Text wird uns mitnehmen und wird uns zeigen, später hat Petrus das verstanden. Aber zu diesem Zeitpunkt war das noch nicht so ganz klar. Jesus fängt an und sagt, ich habe für dich gebetet. Und wenn du einst umgekehrt bist, also ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Und Petrus sitzt ja da. Und er ist ja Jesus nachgefolgt. Jesus hat gerade zu ihm gesagt, ihr seid mir nachgefolgt, ihr habt Versuchungen widerstanden und jetzt sagt Jesus auf einmal das. Und Petrus greift das sofort auf und sagt, Herr, nein, das wird nicht passieren. Ich werde mit dir ins Gefängnis gehen. Ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Also egal was, ich bleibe an deiner Seite. Und das ist so der erste Punkt, wo ich darauf eingehen möchte. Es kann passieren, dass Jünger Jesu, und wenn wir die Jünger Jesu betrachten und sie als seine Vorlage nehmen, auch für unser Leben, als ein Beispiel, von dem wir lernen dürfen, dann sehen wir hier an dem Leben der Jünger oder an dem Leben von Petrus auch, was hier passiert in seinem Leben. Es kann passieren, dass ein Jünger Jesu stolz und überheblich wird. Es kann passieren, dass ein Jünger Jesu denkt, also ich werde dies und das tun, ich werde mit Jesus bis in den Tod gehen, ich werde mit Jesus bis in die Gefangenschaft gehen, ich werde alles entbehren. Und Petrus sagt das hier natürlich nicht so offen heraus und sagt, Jesus, also jetzt möchte ich mal was ganz Stolzes sagen. Natürlich, das sagen wir nie. Ja? Also wenn wir stolz werden, dann passiert das irgendwo tief in unserem Herzen. Es passiert auf einer Basis, die man nicht sofort als sowas erkennt. Ja? Der Stolz, der fängt langsam an, vielleicht wächst er über einen gewissen Zeitraum. Und diese Überheblichkeit, die kann entstehen über eine gewisse zeitliche Dauer. Und man merkt das vielleicht erst sofort gar nicht und denkt sich, alles soweit gut, alles soweit in Ordnung. Und dann kommt man vielleicht zu so einer Aussage, nicht dieselbe, nicht die identische Aussage, aber vielleicht auch zu anderen Aussagen, die in unserer Jüngerschaft, in unserem Jüngerleben mit Jesus vorkommen können. Wir können stolz und überheblich werden und Jesus reagiert darauf. Jesus reagiert darauf mit folgenden Worten. Er sagt, er aber sprach, Jesus sagt, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Was wir hier beobachten können, ist, dass Jesus sehr, sehr ehrlich ist. Fast schon undiplomatisch ehrlich. Er hat ja gerade noch so lobende Worte über Petrus verloren. Er hat noch gerade so viel Ermutigung auch zu ihm gesagt. Und jetzt auf einmal sagt er, Petrus, noch bevor der morgige Tag angebrochen ist oder angebrochen sein wird, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und das sagt er zu einem Jünger, der so ein Stück weit der Klassensprecher der Jünger war. Also so bezeichnen wir ihn heute. Ja, also Petrus war so derjenige, der ein Stück weit vorangegangen ist. Jemand, der schon eine gewisse Führungsrolle unter den Jüngern eingenommen hatte und zu dem Jesus schon mal gesagt hat, du bist ein Fels oder ein Felschen. Ja, Petrus ist so quasi die Verniedlichung von Stein oder von Fels. Es ist, du bist ein Stein, ja, du bist ein Fels, hat ihm einen neuen Namen gegeben. Und jetzt sagt er das zu ihm. Aber Jesus ist ehrlich. Jesus ist sehr, sehr ehrlich und er redet Klartext. Und das ist auch eine gewisse Parallele, die wir hier ziehen können. Wenn wir überheblich werden und nicht erst dann, sondern auch vorher, dürfen wir wissen, Gott ist sehr ehrlich mit diesem Thema. Gott ist sehr ehrlich und er redet Klartext. Er redet nicht lange um den heißen Brei herum oder versucht das Ganze sehr diplomatisch zu verpacken. Er ist ehrlich und er sagt ihm, so ist die Situation, Petrus, du wirst mich verleugnen. Die anderen Evangelisten schmücken das noch ein bisschen mehr aus. Petrus, der steigt fast in eine Diskussion mit Jesus ein und sagt, nein, auf gar keinen Fall und so. Lukas lässt das hier weg, geht weiter, zeigt eine weitere Szene der Jünger, wo sie auch etwas nicht so wirklich verstehen. Diese werden wir aber überspringen und gehen zu dem nächsten Thema, zu dem nächsten Stolperstein in der Jüngerschaft hier, die die Jünger erleben oder den Stolperstein, den die Jünger erleben. Und das ist Vers 39 bis 46. Die Zeit schreitet voran und wir lesen in Kapitel 22, Vers 39. Und Jesus ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte, und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Und sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Die zweite Szene, die wir betrachten hier heute, ist eine sehr bekannte Szene. Ich glaube, also je nachdem, wenn du heute das erste Mal hier sitzt, dann ist das vielleicht neu für dich. Aber wenn du die Bibel kennst, wenn du auch schon einige Predigten gehört hast, dann wirst du sicherlich schon mal über diese Szene gestolpert sein, dann wirst du sie sicherlich oder hoffentlich kennen. Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten, in die gewohnte Umgebung. Er war öfter dort. Und er möchte dort beten. Und er nimmt seine Jünger mit und ganz besonders nimmt er die drei Ängsten mit. Darauf geht Lukas nicht ein, aber die anderen Evangelisten berichten uns davon. Er nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit und die anderen Jünger, die warten im Garten. Und mit diesen drei geht er noch ein bisschen weiter und dann sagt er zu ihnen diese Worte. Und dann geht er noch ein bisschen weiter und beginnt seinen Gebetskampf. Und als er die Jünger mitgenommen hat, gibt er ihnen eine Anordnung und er sagt, betet, betet. Und er begründet diese Aufforderung auch intensiv und er sagt, betet als geistliche Vorsorge im Kampf, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Betet in dieser geistlichen Kampfführung, betet. Und dann geht Jesus selber weiter und führt genau diesen geistlichen Kampf. Lukas ist da sehr detailliert, er schildert sehr facettenreich, wie Jesus diesen geistlichen Kampf gekämpft hat. Er überspringt das aber, dass Jesus das dreimal gemacht hat. Also Lukas berichtet das nur einmal, aber Jesus ist diesen Kampf dreimal gegangen, diesen Gang. Dreimal ist er gegangen und hat gebetet. Und wir haben hier gelesen, was für ein heftiger Kampf das war, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde, dass ein Engel kam, ihn ermutigt oder ihn gestärkt hat. Und es war nicht einfach ein Gute-Nacht-Gebet, es war ein heftiger geistlicher Kampf. Und dann kommt er zurück und er sieht, seine Jünger sind eingeschlafen. Es kann passieren, dass Jünger Jesu müde werden im geistlichen Kampf. Es kann passieren, dass Jünger Jesu träge werden und gewissermaßen einschlafen. Und ich spreche jetzt nicht so von der Allgemeinheit, ich spreche von meinem eigenen Leben, von Müdigkeit, wo man auch selber merkt, und das kennen sicherlich viele auch hier, man wird gewissermaßen müde, man wird gewissermaßen träge und man wird so ein bisschen auch vielleicht gemütlich. Und man vergisst ein bisschen, dass der geistliche Kampf und dieser Gebetskampf, der findet eigentlich in einem Zustand statt, ja, in dem man sich vorbereitet, wenn es dann richtig zum Kampf kommt. Und die Jünger schlafen ein. Sie schlafen ein, sie werden müde. Ihnen ist physisch hier kein Vorwurf zu machen. Es war sicherlich schon spät, es war nicht die einfachste Zeit, um jetzt auf Knien einen langen Gebetskampf durchzuringen. Aber es ist in gewissermaßen, diese reale Situation ist in gewissermaßen auch ein Bild dafür, was passieren kann bei Jüngern Jesu, dass sie müde werden. Und noch interessanter ist jetzt zu sehen, wie Jesus reagiert. Er kommt zurück, sieht seine Jünger schlafen und er lässt sie nicht schlafen. Er kommt und er rüttelt sie wach und er sagt, wacht auf, werdet wach und betet, schlaft nicht, betet. Jesus weckt eingeschlafene Jünger. Jesus lässt eingeschlafene Jünger nicht einfach weiter schlafen. Und das war in dieser Situation auch nicht unhöflich oder frech oder sowas. Nein, es ging hier um etwas Ernstes, es ging um das Wichtigste überhaupt. Es ging um diesen geistlichen Kampf, den Jesus gerade durchkämpft hat, vor dem Jesus stand und vor dem auch die Jünger gewissermaßen standen. Und Jesus weckt sie. Es kann passieren, dass Jünger Jesu müde werden, aber wir sehen, dass Jesus müde gewordene Jünger weckt und wecken will. Aber es geht noch weiter. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es passiert, wie Jesus das auch vorhergesagt hat, während er redet, da kommt eine Volksmenge und das werde ich jetzt nicht im Detail lesen, ich werde das nur kurz erzählen. Soldaten der Pharisäer oder der Tempeltruppe kommen, wahrscheinlich auch römische Soldaten, weil die Römer die Besatzungsmacht waren. Judas, der Verräter, ist ihr Anführer und sie nehmen Jesus gefangen. Es gibt einen Tumult, es gibt auch noch einen ganz kurzen Schwertkampf, der von nicht sehr großem Erfolg gekrönt ist aus Sicht des Schwertkämpfers. Jesus heilt den Beschädigten und lässt sich gefangen nehmen. Und wird gefangen genommen und in das Haus des Hohepriesters geführt, mitten in der Nacht. Also nach allen Regeln der Gesetzlichkeit war alles an diesem Prozess falsch. Es war ein Skandal eigentlich, aber es passiert trotzdem. Und Jesus wird hier mitten in der Nacht abgeführt und er wird in das Haus des Hohepriesters gebracht. Und diese Häuser, diese Räumlichkeiten hatten quasi wie eine Art großen Innenhof, an dem man sich aufhalten konnte. Und in diesem Innenhof wird jetzt ein Gerichtsszenario durchgeführt, ein Scheingericht eigentlich, denn ein offizielles Gericht hätte am Tag stattfinden müssen. Und dieses Gericht wird jetzt hier nachts durchgezogen und seine Jünger, die Jünger Jesu, haben in diesem ganzen Trubel, haben ihn alle verlassen. Aber einer nicht. Der das vorher angekündigt hat, ist ihm tapfer gefolgt. Und das lesen wir jetzt ab Vers 54. Sie nahmen ihn aber fest und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von Weitem. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, das Passafest findet in der Regel im Frühling statt, es ist also abends sehr frisch, sie machen ein Feuer und wärmen sich daran, da setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine gewisse Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn unverwandt an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Das zweite Mal. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus folgt Jesus mutig, heldenhaft. Mitten in die Höhle des Löwen sozusagen. Und er gerät plötzlich in eine Situation, in der er auf einmal eine mächtige Menge vollständig gegen seinen Herrn sieht und vor sich hat. Er ist in diesem ganzen Gebäudekomplex der einzige Mensch, der auf der Seite Jesu steht. Die Gerichtsverhandlung fand nachts über statt. Und aus den Folgesituationen mit Nikodemus und mit Josef von Arimathea, die auch Teil des Rates waren, kann man ableiten, dass die an dieser Verhandlung wahrscheinlich gar nicht mehr beteiligt wurden. Die hat man schon alle sortiert und hat das Ganze nachts durchgeführt. Und jetzt sieht er sich hier einer Situation gegenübergestellt, in der alle gegen seinen Herrn sind. Und auf einmal wird es richtig unangenehm und Petrus muss sich entscheiden. Er muss wählen, eigene Sicherheit oder Bekenntnis zu Christus. Eigene Sicherheit oder Bekenntnis zu Christus. Und es passiert, dass Petrus sich für seine Sicherheit entscheidet und er verleugnet seinen Herrn. Er hat noch wenige Stunden vorher gesagt, Jesus, ich werde mit dir bis ins Gefängnis gehen, ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Und jetzt wird er zur Rede gestellt und er verleugnet seinen Herrn. Er sagt, ich kenne Jesus nicht, nein, ich weiß nicht, wovon du redest, gehört da gar nicht zu. Es kann passieren, dass ein Jünger Jesu Christus verleugnet und das ist der traurigste Höhepunkt hier in dieser Geschichte, der traurigste Höhepunkt. Und es ist ein Höhepunkt, den Jesus bereits kannte, noch bevor das Ganze passiert war. Ich werde das gleich noch etwas einordnen, was es mit dieser Verleugnung genau auf sich hat und was ich auch mit dieser Aussage meine. Aber zunächst möchten wir uns einmal die Reaktion Jesu anschauen. Jesus oder Jesu erste Reaktion ist eigentlich gar keine Reaktion, sondern eine Initiative. Reaktion ist ja immer, ich handle, nachdem etwas anderes passiert ist. Aber wir sehen, dass die erste Handlung von Jesus hier schon stattgefunden hat, noch bevor es zu diesem Ereignis kam. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf den ersten Text, den wir gelesen haben, nämlich das Gebet. Jesus hat gesagt zu Petrus, ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre und du, wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ich habe für dich gebetet, sagte Jesus, dass dein Glaube nicht aufhört. Das war Jesu erste Initiative, nicht die Reaktion, es war seine Initiative. Jesus hat für seine Jünger gebetet. Er hat nicht nur für Petrus selbst gebetet, im hohepriesterlichen Gebet lesen wir, dass Jesus in diesem Gebet sagt, ich bitte nicht nur für sie, ich bitte auch für die, die durch sie gläubig werden. Jesus hat für seine Jünger gebetet. Jesus hat für seine Nachfolger gebetet. Er ist für sie eingetreten. Und dann, ein zweiter Teil in dieser Reaktion, ist eine sehr kurze und kleine Reaktion. Es ist generell auffällig, dass die Reaktionen hier immer mehr so ein Stück weit abnehmen oder in dem Umfang abnehmen, aber sie nehmen an Bedeutung zu. Und das ist das, was hier passiert. Und Lukas erwähnt das eigentlich nur in so einem Nebensatz. In Vers 61 lesen wir, und das geht fast unter, wenn man das liest, aber es ist ein enorm entscheidendes und wichtiges Detail. Da lesen wir, der Herr, also der Hahn krähte, ja, in Vers 60 lese ich auch nochmal, oder Vers 60 Teil 2, und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und dann kommt's, und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Es ist ein sehr kurzer Satz, eine sehr kurze Reaktion, aber mit einer sehr tiefen Bedeutung. Was macht Jesus hier? Ich möchte zuerst sagen, was er nicht tut. Jesus wendet sein Angesicht nicht ab. Jesus wendet sein Angesicht nicht ab. Das Angesicht abwenden ist eine Formulierung, die man in der Bibel häufig antrifft. Und genauso auch die Bitte, wende dein Angesicht nicht ab oder wende mir dein Angesicht zu. Unsere heutige Kommunikation hat sich stark verändert zu der Kommunikation damals. Wir haben Telefone, wir haben die Möglichkeit, auch miteinander zu reden, ohne dass man sich ins Angesicht sehen muss. Obwohl man das immer nur empfehlen kann, also auch miteinander in echt zu reden. Aber das Angesicht abwenden ist ein göttlicher Ausdruck für das Schweigen Gottes. Und dafür finden wir viele, viele Beispiele im Alten Testament, wo das gerade unter den Propheten zum Beispiel immer wieder auftaucht. In Mose, das zieht sich eigentlich die ganze Zeit durch. Ich habe mal so eine Beispielstelle mitgebracht aus Micha, wo Gott durch den Propheten Micha das Verhalten des Volkes schwer kritisiert und ein Gericht ausspricht. Und dann sagt er in Vers 4, dann werden sie, Kapitel 3, Vers 4 in Micha, das müsst ihr jetzt nicht mit aufschlagen, ich lese es vor, dann werden sie zu dem Herrn schreien und er wird ihnen nicht antworten und wird sein Angesicht vor ihnen verbergen. Zu jener Zeit, ebenso wie sie in ihren Handlungen böse gehandelt haben. Das Angesicht verbergen, das Gesicht wegdrehen, ist ein Ausdruck dafür, dass Gott schweigt. Aber das Angesicht zuwenden ist ein tiefer Ausdruck von der Güte Gottes. Ein Beispiel dafür lesen wir zum Beispiel in Vers in dem 22. Psalm. Es ist ausgerechnet der Psalm, dessen Überschrift Jesus wenig später am Kreuz schreien wird. Und dort in Vers 24 und 25 lesen wir, ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm alle Nachkommen Israels, sein prophetischer Psalm auf Christus hin, denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen, als er zu ihm schrie, hörte er. Das Angesicht zuwenden ist ein tiefer Ausdruck Gottes Güte. Ich weiß nicht, wie dieser Gesichtsausdruck ausgesehen hat. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Petrus dieses Gesicht und diesen Gesichtsausdruck nie wieder vergessen hat. Nie wieder. Und man hätte jetzt aus menschlicher Perspektive ja denken können, spätestens an diesem Punkt hätte Jesus ja menschlich gesehen allen Grund gehabt, Golgatha abzusagen. Für wen sollte er noch ans Kreuz gehen? Warum eigentlich? Aber, und das ist die dritte Reaktion, Jesus geht weiter. Jetzt hat ihn auch der letzte Jünger verlassen, der bis zum Ende durchgehalten hat, der bis zum Ende da war, und er hat ihn verleugnet. Er hat ihn verleugnet, aber Jesus macht weiter. Hatte Petrus sich das verdient? Ich denke nicht. Hatte sich irgendein anderer der Jünger das irgendwie verdient, dass Jesus jetzt diesen Weg geht? Ich denke, die Antwort darauf ist klar. Kein Mensch hatte sich das verdient, was Jesus dort gemacht hat. Aber Jesus ist weitergegangen, damit Petrus, wenn er glaubt und umkehrt, leben kann. Und genau dafür hat Jesus gebetet. Und er hat vorher zu Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört und wenn du umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Petrus ist hier gefallen, er ist in seiner Nachfolge gefallen, aber Jesus hat für seinen Glauben gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Und er ist selber ans Kreuz gegangen, um den Preis zu bezahlen, um die Schuld und die Schwachheit zu tragen, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Jesus ist diesen Weg weitergegangen. Er ist diesen Weg weitergegangen, damit wir nicht verloren gehen müssen, sondern damit wir Leben haben können in Christus. Und Jesus wusste, ein Jünger kann auch scheitern. Aber Jesus wusste auch, welchen Weg er geht, und dass er die Erlösung vorbereitet, damit wir im Glauben umkehren dürfen. Und vielleicht kennst du Jesus schon, bist in der Beziehung zu ihm, lebst mit ihm, aber erlebst auch in deinem Leben, dass es Rückschläge gibt. Vielleicht bist du stolz geworden, vielleicht bist du müde geworden im Kampf und vielleicht bist du sogar in diese Situation gekommen, dass du Jesus Christus nicht bekannt hast. Dass du gesagt hast, nee, mit dem habe ich eigentlich nichts zu tun. Dann sagt dir das Wort Gottes, du darfst umkehren, aber du musst glauben. Gib den Glauben nicht auf, sondern kehre um und nimm das Erlösungswerk von Christus an. Vertraue darauf, dass Christus alles vollbracht hat am Kreuz auf Golgatha. Wir sehen, dass Christus seine Erlösung nicht davon abhängig gemacht hat, wie gut ist Petrus nachgefolgt oder die anderen Jünger, welche Qualifikationen haben sie erreicht, sondern er ist den Weg gegangen aus Liebe. Halte den Glauben an den Gekreuzigten fest und steh wieder mutig auf. Kehre um. Wenn wir uns heute wieder an das Erlösungswerk erinnern wollen oder erinnern, dann wollen wir uns auch daran erinnern, dass Christus es nicht für uns vollbracht hat, weil wir so perfekt sind, sondern weil er uns liebt und weil er will, dass wir an ihn glauben und vertrauen, so dass er uns verändern kann. Und wisst ihr was? Christus hat Petrus durch und durch verändert. Dieser Mann hat eine komplette Umwandlung in seinem Leben erlebt, auch als Jünger. Nur wenige Tage später, als Christus wieder auferstanden war, als der Heilige Geist gekommen war, steht Petrus genau in diesem gleichen Jerusalem, das war die gleiche Stadt, haben die gleichen Leute zugehört, steht dieser Petrus auf der Straße mitten am helllichten Tag und bekennt, dass Christus der Herr ist. Dieser Petrus schreibt später einen Brief und sagt, werdet nicht stolz. Der Mann wusste, wovon er sprach. Und dieser Petrus ist später selber an ein Kreuz gegangen und wurde für seinen Glauben hingerichtet. So überliefert es uns die Kirchengeschichte, dass dieser Mann einen Märtyrertod erlitten hat, aber er hat an seinem Glauben festgehalten. Er hat an Christus festgehalten, weil er gesehen und gewusst hat, Christus ist diesen Weg für mich gegangen. Ja, Geschwister, wir können als Nachfolger Jesu auch mal stolpern. Das kann passieren. Und ich rede nicht von dem konsequenten Verleugnen Jesu. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass wir fallen können, aber wir dürfen wieder umkehren. Und Gott ermutigt uns und er sagt uns, kehr wieder um, tu Buße, halte an dem Glauben fest, halte an Christus fest. Bei ihm ist Erlösung zu finden. Daran wollen wir uns heute erinnern mit dem Abendmahl. Und wir wollen es uns heute wieder bewusst machen, dass Jesus für uns gestorben ist. Für uns Sünder ist er gestorben. Für unsere Schwachheit ist er gestorben. Für uns hat er sich zerreißen, zerbrechen lassen und sein Blut vergossen. Und daran wollen wir denken und ihm dafür danken und ihn dafür loben. Und ein Stück weit darf uns das auch ermutigen, in der Nachfolge wirklich weiterzumachen, weiterzulaufen, uns wecken zu lassen, uns ehrlich von Jesus begegnen zu lassen und Jesus nachzufolgen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, lasst uns aufstehen dazu und ich bete mit uns.